Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert. Es gibt sie und wir berichten über die Einigung auf die November-Corona-Hilfen des Bundes. Jetzt auch für Betriebe und Solo-Selbstständige aus der Kulturszene. Hilfen ähnlich wie in der Gastronomie. Dazu gibt es bei uns weiterhin Lockdown-taugliche Kunst. Wir reden über Filme, präsentiert von der Online-Version der Duisburger Filmwoche. Und wir fragen anlässlich der ARD-Hörspieltage, leidet oder profitiert das Hörspiel in Pandemiezeiten? Gegen Ende der Sendung hören Sie einen Nachruf auf den verstorbenen französischen Theaterregisseur Jean-Pierre Vincent. Betriebe und Solo-Selbstständige aus der Kulturszene, sie bekommen Geld auch für ihren Lebensunterhalt im Lockdown. Erstmal für den November, orientiert an zuvor gemachten Umsätzen. Diesen Erfolg am Kabinettstisch hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU errungen und darüber Auskunft gegeben. Eine andere Lösung als im ersten Corona-Lockdown, als oft nur die Beantragung von Hartz IV blieb, weil ja der Beruf auf einmal nicht ausgeübt werden durfte. Es gibt jetzt also auch Wertschätzung gegenüber der Kulturszene. Details und Hintergründe von Christiane Habermals.
Theater, Kinos, Konzerthäuser sind Corona-bedingt wieder geschlossen. Die Kränkung vieler Kulturschaffender, dass Kultur in Krisenzeiten als verzichtbarer Freizeit- und Unterhaltungsbereich eingestuft wird, sitzt tief. Doch der Monat November dürfte für freie Künstler weniger grau werden als befürchtet. Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr ist die Politik sensibler geworden für die besonderen Nöte in der Kultur- und Veranstaltungsszene. Solo-Selbstständige und Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern, darunter auch Kulturschaffende, können als Ausgleich 75% der Umsätze des letzten Novembers, also aus dem Jahr 2019, als Wirtschaftshilfe erhalten. Da die Einnahmen von freien Künstlern jedoch erfahrungsgemäß sehr unregelmäßig fließen, gibt es für Solo-Selbstständige eine Sonderregelung, kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters an.
Also Musiker machen viel im Ostergeschäft, aber es gibt Monate, da verdienen die gar nichts. Und bei manchen ist das der November, bei anderen ist es der Februar oder der Juli. Also weil das halt sehr volatile Verläufe sind, haben wir darauf Wert gelegt und das Wirtschaftsministerium ist dem Vorschlag gefolgt, dass Solo-Selbstständige einen Jahresdurchschnitt angeben und beantragen können.
Für die Künstler besonders wichtig, erstmals können nicht nur Betriebskosten geltend gemacht werden, sondern das Geld darf auch zum Bestreiten des Lebensunterhalts eingesetzt werden. Das war bei den vorherigen Überbrückungshilfen nicht möglich. Vielen blieb da nur die Grundsicherung durch das Arbeitsamt. 10 Milliarden Euro will die Bundesregierung für das Programm bereitstellen, das auch für Restaurants und Kneipen gilt, die ihre Läden im November dicht machen müssen. Dass die jetzt geplanten Nothilfen jetzt viel passgenauer auch für die Kulturbranche zugeschnitten sind, ist auch ein Erfolg von Grütters. Lange hatten sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz gegen eine Form von Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige gesträubt. De facto ist es das jetzt, wenn auch zunächst nur begrenzt auf einen Monat. Für Grütters ist das Paket für Solo-Selbstständige eine wichtige Ergänzung zum 1 Milliarde Euro umfassenden Programm Neustart Kultur, mit dem die Kulturinstitutionen langfristig über die Krise gebracht werden sollen.
Also einerseits wir mit unseren Milliarden die Infrastruktur, die Arbeitsorte, an denen die tätig sind, von Kinos über Clubs und Festivals und Bühnen und die einzelnen Betroffenen, die solo-selbstständig Beschäftigten, die können jetzt tatsächlich für sich selbst die Hilfen beim Wirtschaftsministerium beantragen, mit denen sie ihren Lebensunterhalt erstmal bestreiten können.
Für Ole Seelenmeier, geschäftsführender Sprecher des Deutschen Rock- und Popmusikerverbands, wäre das ein Riesenschritt nach vorne. Doch was ist nach dem November, fragt er, wenn die Förderung ausläuft, aber Corona immer noch da ist für Monate.
Denn es geht hier um 80, 83 Millionen Menschen. Und wenn ein Großteil der Bevölkerung nicht geimpft ist, wen will man dann in die Konzerte reinlassen? Also wir können praktisch auch als Solo-Selbstständige erst wieder auf die Bühne und auftreten, wenn die Konzerte geöffnet sind für jedermann und nicht nur für die Geimpften.
Die Hilfen sind nicht nach oben gedeckelt. Das heißt, wer als erfolgreicher Künstler oder als Unternehmen viel verdient hat, bekommt auch viel. Die Förderhöchstgrenze liegt, einem Papier des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge, bei 1 Million Euro. Bei dem allergrößten Teil der Betroffenen im Kulturbereich dürfte es sich allerdings um weit geringere Beträge handeln. Viele leben seit Monaten in prekären Verhältnissen. Grütters war zudem wichtig, dass nicht nur Künstler, sondern auch andere Berufsgruppen, die von der Schließung der Kulturbetriebe betroffen sind, die Hilfen erhalten. Als Beispiele nannte sie etwa Maskenbildner, Tontechniker, der Catering-Bereich oder Filmverleiher beim Kino. Voraussetzung ist, dass sie regelmäßig 80% ihres Umsatzes mit den jetzt geschlossenen Einrichtungen verdient haben. Ab einer Förderung von 5.000 Euro im Monat muss der Antrag von einem Steuerberater gestellt werden. Darunter kann ihn jeder selbst beantragen.
Christiane Habermals über den fiktiven Lohn für die Kulturszene, zumindest in diesem November. Ständige Systemkonkurrenz, das ist etwas, das im Verhältnis zwischen der DDR und der Bundesrepublik eine große Rolle spielte. Nicht nur im Sport, sondern auch in der Kultur, auch im Dokumentarfilm. Auch deshalb gab es, und das bis heute, seit den 1970er Jahren tief im Westen, in Duisburg, eine Gegenveranstaltung zur DOC Leipzig, die Duisburger Filmwoche. Ihre 44. Ausgabe läuft derzeit. Eigentlich würde unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland gerade in dem Duisburger Kino sitzen und sich einen der Dokumentarfilme ansehen, plus das darauffolgende Filmgespräch. Die Kinoeintrittskarten als Zugang gibt es aber wegen des Lockdowns ausschließlich für den Rechner. Ist die 44. Duisburger Filmwoche online trotzdem spannend, Rüdiger Suchsland, sogar vielleicht spannender als die DOC Leipzig?
Ja, das ist natürlich fast nicht vergleichbar miteinander, zumal die DOC Leipzig ja immerhin ein bisschen im Kino stattfand. Für normale Zuschauer und Filmkritiker durften schon auch rein, wenn sie sich eine Karte selber gekauft haben. Es gab nur keine Filmgäste, keine Filmemacher in Leipzig letzte Woche. In Duisburg ist das alles noch ein bisschen anders, weil die ja wirklich vom Lockdown kalt erwischt wurden. Unmittelbar vor Beginn des Festivals mussten die eigentlich alles verändern. Und es ist außerdem Duisburg immer eine ganz andere Veranstaltung. In Leipzig laufen sehr viele Filme. Letztes Mal waren es immer noch 150 Filme. In Duisburg läuft nur in einem Kino immer ein Film einmal. Dann gibt es ein Filmgespräch. Sie haben das erwähnt. Und man spricht dann gemeinsam, es sind ungefähr 100 bis 200 Gäste regelmäßig da und dann die Laufkundschaft, die Duisburger Bürger, die auch kommen und es bildet sich dann so richtig so eine Gemeinschaft. Man kann sagen, Filmfestival, wie es früher war, für wenige Leute als Gemeinschaftserlebnis. Das ist was sehr Spezielles, weil man mit den Filmemachern auch ganz anders, ganz nah ins Gespräch kommt und das fällt natürlich diesmal weg, aber die Filme sind sehr gut.
Gibt es jetzt als Trostpflaster, Trostbonbon alle Filmprotokolle seit Start? Ja, zum Nachschauen, Nachlesen?
Ja, genau. Man kann da viel länger, glaube ich, als eine Woche lesen, also wenn man alles lesen würde. Denn werden diese Filmgespräche, für die Duisburg wirklich genauso berühmt ist wie für seine Filme, es gab da große Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Fraktionen der politischen und der ästhetischen des Dokumentarfilms. Und diese Filmprotokolle, früher mit der Schreibmaschine, heute digital, die sind da komplett online zu sehen und man kann da alles nachlesen. Das ist ein Riesenarchiv der deutschen Filmgeschichte. Das hätte es auch ohne Corona gegeben. Das gibt es auch schon seit Jahren, aber es ist in einer neuen, besseren Form jetzt zugänglich gemacht worden. Aber immerhin hat die Duisburger Filmwoche schon versucht, so einiges von dem Festivalerlebnis, diesem eben beschriebenen Einmaligen, zu ersetzen. Abgesehen von den Filmen, die jeder eben auch diesmal eben in ganz Deutschland sich anschauen kann, gibt es auch Gespräche und die sind ungefähr genauso lang, wie sie sonst auch wären, nämlich so eine Stunde plus minus. Nur hier gibt es natürlich nicht so dieses Interaktive, also dass man als Zuschauer den Film gesehen hat, noch ganz unter dem Eindruck steht und dann dahin geht oder dass andere Filmemacher, die ihren eigenen Film auch dabei haben, dann mal sagen, du, ich finde deinen Film überhaupt nicht gut. Ja? Also diese Debatten zwischen den Filmschaffenden, das gibt es jetzt auch nicht, das ist ein Nachteil, aber so gut es geht, ich würde sagen, das Glas ist halb voll und man kann das.
Und jetzt ist Rüdiger Suchsland weg. Das Glas jetzt ganz leer. Wir versuchen es parallel am Telefon mit ihm. Spielen wir ein, mit was der Eröffnungsfilm rauskam. Das war, Wiener Gangsterschmäh, eine Gangstergeschichte aus den 1960er Jahren rund um den Volksliedsänger Kurt Girk. Und der Titel des Eröffnungsfilms in Duisburg, Aufzeichnungen aus der Unterwelt.
Du, Kurti, zurück zu deiner Verhaftung. Wie ist die eigentlich abgelaufen? Wie war das?
Na ja, wie soll ich das sagen? Die sind eines Tages in der Früh bei mir gestanden vor dem Bett. Ich bin gerade vom Geschäft gekommen, von Singer. Ich habe gerade vorher gesungen beim Schmidhansl. Und bin heimgekommen, meine Frau war schon angezogen, die ist in die Arbeit gegangen. Und ich habe mich niedergelegt, habe kaum liegen, stehen drei Kieber vor mir, vor dem Bett.
Rüdiger Suchsland, Sie sind wieder da?
Ja, ich bin wieder da.
In diesem Ausschnitt, da lebt ja der Protagonist noch, ne? Girk, der verstarb vergangenes Jahr erst. Was ist denn eigentlich dann im Vergleich vielleicht an Dokumentarfilmen zu sehen, wo der Protagonist schon verstorben ist?
Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Film, der so vom alten Wien erzählt, so von mehreren Leuten, die wirklich so zu dieser Wiener Halbwelt, Unterwelt gehörten, die auch Gangster sind. Man hört ja da gerade von der Verhaftung. Das ist ein sehr nahes, sehr intimes Porträt von mehreren Figuren, die man eben, wie man ja hören konnte, erlebt, einfach in ihren persönlichen Erinnerungen. Und das alles ist übrigens untertitelt im Kino. Das heißt, man kann dann schon auch verstehen, worum es geht.
Und was ist, wenn der Protagonist gestorben ist? Wie viel Fiktion schleicht sich rein in den aktuellen Dokumentarfilm?
Immer wieder eine Menge Fiktion. Das ist ja, sind ja sowieso fließende Übergänge, aber man muss sagen, dass es eine ganze Menge Filme gibt, bei denen natürlich auch ganz viel Reflexion drin ist. Also das Nachdenken eigentlich auch über das, was wir dann sehen und über filmisches Erzählen. Da könnte man jetzt noch viele Beispiele nennen, aber
die Zeit ist ein bisschen weggerannt.
Genau, die können sich selber umhören.
Online-Tickets kann man sich kaufen und sich das dann angucken in so einem Zeitraum von ungefähr ein bisschen mehr als 70 Stunden. Danke, Rüdiger Suchsland, über die 44. Duisburger Ausgabe der Filmtage. Derzeit laufen parallel die ARD-Hörspieltage, wegen Corona auch ohne Festspielcharakter, in Karlsruhe. Nicht einmal wie geplant hybrid, sondern rein online. Ist das jetzt schade oder sogar eine Chance für die Gattung Hörspiel? Ist sie doch die große Schwester der Podcasts, die seit Corona besonders boomen. Einer, der das wissen muss, ist der Abteilungsleiter Künstlerisches Wort beim Südwestrundfunk, Eckhard Skorupa, langjähriger Festivalleiter und Begründer der ARD-Hörspieltage. Es hätte sein letztes Festival sein sollen. Kurz vor der Sendung habe ich Eckhard Skorupa gefragt, ob es wegen Corona sogar kurz vor der kompletten Absage stand.
Nein, das nicht, aber es ist natürlich für das ganze Team, das lange an den Vorbereitungen gesessen hat, auch als hybrides Festival die Veranstaltung geplant hat, außerordentlich schade, dass es eben nicht stattfinden kann. Aber es ist ja obsolet, jetzt darüber nachzudenken. Wir haben es noch lange versucht, wenigstens einen Teil live zu machen, lässt sich aber unter den gegebenen Umständen wirklich nicht machen.
Wenn es um die Preise geht, dann steckt die Jury aber trotzdem schon ihre Köpfe zusammen?
Jein, sie steckt ihre Gedanken zusammen, aber die Köpfe tatsächlich nicht. Die Jury sitzt bei sich zu Hause am PC und sie ist über Videoschalten verbunden und sie unterhalten sich intensiv und diskutieren intensiv über die Wettbewerbsstücke. Ich weiß das, weil ich die Schalten immer eingeleitet habe, technisch. Und das sind intensive Auseinandersetzungen, aber eben nicht vis-à-vis, sondern über digitale Verbindungsmöglichkeiten.
Diese Möglichkeiten des normalen Austauschs gehen uns also immer mehr verloren. Im Augenblick hat man das Gefühl, wird denn inzwischen mehr digital abgerufen als im normalen Programm gehört? Wissen Sie das? Gibt es Klick-Hits-Regelrechte?
Ja, natürlich, natürlich. Und das ist ja eine Entwicklung, die mit der digitalen Verbreitung auf uns zugekommen ist. Die Kulturprogramme hatten früher zwar Zahlen, zweimal im Jahr kamen die heraus, aber sie waren nicht so zentral und wichtig. Inzwischen haben wir sozusagen tägliche Downloadzahlen, tägliche Einschaltzahlen. Wir wissen sehr genau, wie viele Hörer dabei sind. Und da ist das Hörspiel für uns eine große Freude. Immer ganz weit oben bei den Podcasts. Es gehört also zu den gefragtesten Genres. Das ist toll. Und da kann man sehen, auch wo die Präferenzen liegen und was besonders gut geht und was besonders gut ankommt.
Haben Sie einen Klick-Hit?
Ja, Klick-Hits, da ich selbst daran beteiligt bin, kann ich den ARD-Radio-Tatort empfehlen zum Beispiel. Aber ja, es gibt ein paar Stücke im normalen, auch im literarischen Programm, auch im Programm der experimentelleren Stücke. Da will ich jetzt gar nichts rausgreifen. Das ist natürlich sehr schön, dass man auf eine längere Zeit auch darauf zurückgreifen kann und nicht darauf angewiesen ist, den Slot im Radioprogramm zu erwischen.
Reportagesituationen als Reporter mit 1,50 Meter Abstand funktioniert nur sehr schwierig. In Ihren Hörspielen, wenn wir jetzt mal auf Dramaturgie, auf Stimmen, auf Geräusche gehen, da wird wahrscheinlich viel telefoniert oder so.
Nee, das nicht. Also wir versuchen schon, die Produktionen noch einigermaßen so zu halten, wie sie auch gemacht werden sollen. Allerdings erschwerte Bedingungen. Es gibt nur eine bestimmte Höchstzahl von Schauspielern im Studio. Auch da müssen wir darauf achten, dass wir die Corona-Regeln einhalten. Das macht es schwierig und größere Szenen mit vielen Schauspielern sind im Moment zum Teil auch gar nicht möglich. Das ist schon ein großes Problem, denn man muss zusammen spielen. Also das über Telefon, ich meine, es gibt ein paar Telefonstücke vielleicht, aber das ist natürlich nicht das Programm.
Was fehlt denn bilanzierend, Herr Skorupa, und was ist vielleicht der Gewinn jetzt unter Corona für Hörspiele?
Also als Gewinn würde ich eigentlich gar nichts nennen können, jedenfalls nicht auf der Produktionsseite, auf der Seite des Hörens schon. Das ist natürlich, viele Menschen sind gerade in Corona-Zeiten sehr dankbar, dass sie Stücke, dass sie Podcasts hören können, und wir sehen an den Zugriffen, dass es wirklich funktioniert, dass Leute darauf zurückgreifen. Aber von der Produktionsseite her gibt es eigentlich überhaupt keinen Gewinn. Und ich wüsste auch nicht, dass es wirklich eine Dramaturgie gäbe, jetzt in der Zeit entstanden, die genau mit den Situationen, in der die Schauspieler, in der die Macher stecken, arbeitet. Es gibt ein paar schöne Ausnahmen, übrigens auch ein Wettbewerbsstück, das von DLF Kultur kommt, wo Autoren versuchen, die Distanz mit den Möglichkeiten des Netzes zu überbrücken und ein Stück gemeinsam im Netz sozusagen zu machen, zu produzieren und gemeinsam daran zu arbeiten. Das ist ein sehr schöner Versuch, ein sehr interessanter Versuch. Aber ich würde sagen, wenn die Corona-Zeit irgendwann hoffentlich vorbei ist, werden wir wieder zu Produktionen kommen, die im Studio oder auch on location, also draußen stattfinden können, ohne die Mindestabstände einhalten zu müssen.
Sagt Eckehard Skorupa, Leiter der ARD-Hörspieltage, dieses Jahr nur online, dort aber für alle leicht zu konsumieren. Er galt in Frankreich als einer der bedeutendsten Theatererneuerer der 1970er bis 90er Jahre und war dort einer der aktivsten und beliebtesten Theaterregisseure. Auch Opern inszenierte der 1942 geborene Schauspieler und Regisseur Jean-Pierre Vincent. Seine erste Berührung mit der Bühne hatte er in der gemeinsamen Theatergruppe ihrer Schule an der Seite von Patrice Chéreau. Einer der prägendsten Köpfe des französischen Theaters der letzten Jahrzehnte, ist jetzt gestorben. Hat er doch von Straßburg bis Paris mehrere der wenigen Nationaltheater unseres Nachbarlandes geleitet. Eberhard Spreng mit einem Nachruf.
Seine Molière-Inszenierungen wurden gefeiert. Ein legendärer Menschenfeind, der Tartuffe, Georges Dandin, die Schule der Frauen oder Les Fourberies des Capins, die er 1990 mit Filmstar Daniel Auteuil in der Titelrolle beim Festival in Avignon im Papstpalast inszenierte. Daneben viel diskutierte Inszenierungen von Alfred Musset, den er von romantischem Gefühlsschmonz befreite, und eine große Inszenierung von Beaumarchais Theaterstück »Die Hochzeit des Figaro«. Vincent galt bis zuletzt, als er mit Molières Georges Dandin in ganz Frankreich unterwegs war, als ein urfranzösischer Kenner des urfranzösischen Repertoires.
Je me sens un personnage tout à fait paradoxal.
Ich glaube, ich bin eine etwas paradoxe Person. Man sagt, ich sei der französischste Regisseur Frankreichs, aber eigentlich bin ich der deutscheste. Meine Theaterkultur ist im Grunde eine deutsche, meine Vorstellung von Dramaturgie und mein Umgang mit den Texten. Und wenn ich Molière, Beaumarchais oder Musset gut inszenieren kann, dann weil ich den Punkt kenne, an dem ich einen archimedischen Hebel ansetze. Und das ist die deutsche Dramaturgie. Jean-Pierre Vincent gehörte zu den Regisseuren der 68er-Generation, für die Theater ohne die Dramaturgie, diese zutiefst deutsche Erfindung, undenkbar war. Nach dem Beginn als Schauspieler in Patrice Chéreaus Pariser Schultheatergruppe inszenierte er an der Seite des Dramaturgen Jean Jourdeuil maßgebliche Abende eines politischen, aber zugleich werktreuen Theaters. Das Theatermodell Brechts war Vorbild, das Offenlegen von Klassenverhältnissen nicht nur in der modernen Dramatik. Als Chef des Théâtre National de Strasbourg machte Vincent das Straßburger Haus zu einem führenden Zentrum innovativer Experimente. Im Kern folgte er dabei immer einer dramaturgischen Linie. Es gibt Stücke oder Texte, die einen das ganze Leben begleiten, die man vielleicht einmal inszeniert oder vielleicht auch nicht und die die Arbeit an allen anderen Texten prägen. Für mich ist das Voitsig, Büchner, Marie-Louise Fleißer, die ich nie inszeniert habe, der junge Brecht und alles, was er ausgelöst hat und mit dem ich 1968 als Regisseur angefangen habe. Nun, ich meine diese Nebenlinie außerhalb der deutschen Klassik, die mit dem Pandemonium Germanicum von Lenz anfing und über Büchner und andere und für mich über das Moskau der 1920er Jahre reicht. Diese Kultur ist die geheime Quelle meiner Arbeit.
La nutrition secrète de mon travail et de mes pensées, quoi que je travaille.
Der Ruf seiner Straßburger Theaterarbeit reichte weit und setzte Maßstäbe. Kulturminister Jacques Lang holte Jean-Pierre Vincent 1983 an die Spitze der Comédie Française, an das ehrwürdige Nationaltheater mit seinem als verstaubt traditionalistisch verschrienen Ensemble. Dort range Vincent mit dessen Spieltraditionen.
Une des maladies du théâtre français traditionnel, c'est cette sorte de volubilité.
Eine Krankheit des traditionellen französischen Theaters ist diese merkwürdige, oberflächliche Eloquenz, die es in Deutschland aufgrund der sprachlichen Struktur nicht gibt. Das Deutsche lässt sich viel besser auseinandernehmen und erst im Verlauf des Satzes erfinden. Kein Wunder, dass ein deutscher Schauspieler eins nach dem anderen entwickelt, während sein französischer Kollege wie im wilden Galopp durch den Satz hetzt. Jean-Pierre Vincent erneuerte seinen Vertrag am Traditionshaus nicht. Inszenierte als freier Regisseur unter anderem Thomas Bernhards Theatermacher und legte den in deutschen Inszenierungen verdeckten, burlesken Kern der Komödie frei. Am Théâtre des Amandiers Nanterre, dessen Leitung er wenig später für 11 Jahre übernahm, inszenierte er im Rahmen des Pariser Herbstfestivals Büchners Voitsig mit Daniel Auteuil in der Hauptrolle. An seine Straßburger Theaterexperimente knüpfte er mit der Stückentwicklung Karl Marx, Théâtre Inédit, an. Er blieb auch, wenn die Regiemoden um ihn herum sich änderten, immer eine ästhetische und dramaturgische Instanz. So unterrichtete er auch in mehreren französischen Schauspielschulen. Und trotz strenger Arbeit am Text blieb er immer offen für das befreiende, erkenntnisstiftende Lachen.
C'est que j'ai commencé par être acteur et que j'étais un acteur comique.
Das liegt daran, dass ich als Komiker angefangen habe und dieser im Grunde immer geblieben bin. Manche halten mich für ernst, ja, unfreundlich. Aber im Grunde bin ich der kleine Junge geblieben, der in der Schule den Spaßvogel machte und sehr begabt war, andere zum Lachen zu bringen. Das ist meine DNA. Es muss Spaß machen.
Donc ça c'est chromosomique. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Je dois m'amuser.
Es musste Spaß machen. Eberhard Spreng zum Tod des Theatermanns Jean-Pierre Vincent. Wer gewinnt, wann und wie die Präsidentschaftswahlen in den USA? Die Frage beschäftigt auch die Kulturwelt. Ende Seidel mit den Meldungen.
Ja, die Reaktionen aus der Kulturszene auf die Wahl sind zahlreich, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland. Hier mal eine kleine Auswahl. Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle zeigt sich schockiert vom Verlauf der Wahlen und spricht von einem Desaster für die amerikanische Demokratie. Er hätte sich eine schnelle und klare Mehrheit für den Demokraten Joe Biden gewünscht, um dem, Zitat, schlimmsten und gefährlichsten Präsidenten der Geschichte einen Verweis zu erteilen. Das schreibt T.C. Boyle in einem Gastbeitrag für Spiegel Online. Angesichts des knappen Wahlausgangs befürchtet der Schriftsteller für die kommenden Tage weitere Unruhen und fragt sich, spielt es überhaupt eine Rolle, was das endgültige Ergebnis ist? Denn Donald Trump werde so oder so alles tun, um an der Macht zu bleiben, ist T.C. Boyle überzeugt. Deutlich weniger pessimistisch ist der deutsche Kunsthistoriker Thomas Getgens, der lange Jahre das Getty Research Institute in Los Angeles geleitet hat. Er glaube an einen Wahlsieg Joe Bidens, sagt er im Deutschlandfunk Kultur, und er glaube an die USA.
Ich habe so das Gefühl, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht dieses Land in zwei Teile teilen. Die Blauen, das sind die Demokraten, das sind die Guten, und die Roten, das sind die Republikaner, das sind die Bösen. Wir müssen so etwas vorsichtig sein mit unserer eigenen Rhetorik jetzt. Das Land ist viel komplizierter, viel differenzierter, aber auch viel interessanter und auch viel letzten Endes viel positiver. Ich glaube nicht, dass Amerika zerfällt.
Der Kunsthistoriker Thomas Getgens. In Nordrhein-Westfalen dürfen Musikschulen seit heute wieder öffnen. Dem Klavier- oder Geigenunterricht steht damit zumindest in diesem Bundesland nichts mehr im Wege. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ihre Regeln zum Schutz vor der Corona-Pandemie entsprechend abgeändert. Die Regeln zu den Musikschulen sind in den Bundesländern unterschiedlich. In Hessen und Sachsen bleiben die Schulen weiterhin geschlossen. Der Verband Deutscher Musikschulen hofft aber, dass auch diese Länder die Regeln bald ändern. Musikschulen seien keine Freizeit, sondern Bildungseinrichtungen. Deshalb müssten sie offen bleiben, argumentiert der Verband. Und zum Schluss noch eine Personalie aus der Filmwelt. Der Italiener Jonah Nazzaro übernimmt die künstlerische Leitung des Filmfestivals in Locarno. Zum Jahresende soll er seinen Posten antreten, in einer schwierigen Zeit, das ist ihm selbst bewusst. Nazzaro sieht die Filmbranche wegen der Corona-Pandemie in der Krise und mahnt, man müsse jetzt zusammenhalten. Zuletzt leitete Nazzaro die Kritikerwoche bei den Filmfestspielen in Venedig. Außerdem hat er für Festivals in Rom und Rotterdam gearbeitet. In Locarno folgt er jetzt auf die Französin Lili Instinct. Sie hatte die künstlerische Leitung nach nur 2 Jahren wieder abgegeben, wegen, wie es so schön hieß, unterschiedlicher Auffassungen über die Zukunftsstrategie des Festivals.
Das war Kultur heute. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Gleich in den Informationen am Abend geht es weiter mit der Frage Biden oder doch Trump und nach dem Anschlag von Wien neue Ermittlungen und neue Vorwürfe.